Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und willkommen. Rechte, rechtsextremistische Parteien versuchen, die Kultur unserer Demokratie zu unterwandern, einzuschränken. Heute werden in Thüringen aber wieder viele Kultureinrichtungen und KünstlerInnen ein Zeichen setzen gegen diese Entwicklung. Und zwar mit dem Aktionstag Gold statt Braun. Und was sich dahinter verbirgt, darüber sprechen wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Gold statt Braun, so heißt der Aktionstag, den es seit 2020 gibt und am 8. Mai in Thüringen stattfindet. Initiiert von der Ständigen Kulturvertretung Erfurt. Mittlerweile ist es gewachsen, so setzen sich Kultureinrichtungen, Schulen und Vereine auch mit ein. In Städten wie natürlich Erfurt, aber auch Weimar, Gera und Eisenach. Dort gibt es verschiedene Kampagnen, die eben ein Zeichen setzen gegen Hass und Hetze, gegen jede Form der Diskriminierung. Und dabei aus Eisenach ist auch das Kulturbüro der Rote Faden. Und Kulturmanagerin, Museumspädagogin und Leiterin des Kulturbüros Alexandra Husemeier, mit ihr spreche ich im Kompressor. Hallo.
Hallo, vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja, Gold statt Braun, der Titel bezieht sich auf die goldenen Rettungsdecken, sieht man heute an zum Beispiel vielen Häuserfassaden in Thüringen. Warum denn gerade diese goldenen Rettungsdecken?
Rettungsdecken sind zunächst erstmal eine ganz praktische Hilfe, wenn ich einen Unfall habe. Man hüllt Menschen zum Beispiel ein, man wird wieder dadurch gewärmt. Menschen, die flüchten müssen, werden in Rettungsdecken eingehüllt und in Empfang genommen. Es ist ein Symbol für Schutz geworden und damit ein Symbol für Mitmenschlichkeit, für Barmherzigkeit, ja, für Respekt voreinander.
Also ein sichtbares Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft. Seit wann ist Eisenach denn mit dabei und was für Aktionen oder auch Veranstaltungen im Rahmen dieser Initiative finden heute sonst noch statt?
Eisenach ist jetzt zum dritten Mal dabei und wir sind ein breites Bündnis von verschiedenen Kulturschaffenden und Einrichtungen. Dabei sind Museen wie das Lutherhaus und das Bachhaus zum Beispiel, Schulen, die Freie Waldorfschule, das Martin-Luther-Gymnasium, dann einzelne Künstler und Kulturschaffende, Ateliers, Cafés, Restaurants, Theater. Theater am Markt beispielsweise. Okay. Und wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr wirklich eine große Bandbreite an Veranstaltungen zusammenstellen können. 8 Stück sind es an der Zahl in dieser ganzen Woche zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. In Eisenach sind über 130 Stolpersteine zum Gedenken an ermordete Jüdinnen und Juden, aber auch Kommunisten und Kulturschaffende verlegt worden. Heute gab es schon den Flashmob der Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule in Eisenach, ein musikalischer Beitrag zum Thema Frieden. Und jetzt geht's bald los auf dem Eisenacher Marktplatz mit Musik- und Redebeiträgen vom Neue Welten e.V. Und mein Kulturbüro ist dabei mit unserem interkulturellen Kochprojekt Salam Kitchen, heißt das. Und wir werden heute rollen auf dem Markt, Keep on Rolling. Roll dir deinen eigenen gesunden Frapp und mit dabei sind Köchinnen aus Syrien, Eisenach, aus Deutschland und Chile. Und entsprechend bunt werden die Dips, in die man dann die Falafel einwickeln kann. Also das eine Einladung, ins Gespräch zu kommen. 17 Uhr findet das Gedenken an das Kriegsende auf dem Friedhof statt, am Mahnmal der sowjetischen Armee. Und heute Abend eine Tanzdemo ab 19.30 Uhr.
Also es gibt sehr vieles, was Sie für diesen Tag geplant haben. Ich habe mich gefragt, was können Sie kulturpolitisch leisten, wenn es kein Gedenktag ist? Denn Rassismus, Radikalisierung sind ja nicht nur an einem Tag wie diesem Thema.
Ja, natürlich sind wir jeden Tag damit gefragt. Also das beginnt bei der Zivilcourage im ganz Kleinen. Ich habe heute schon wieder Sticker abgemacht, rechte Hetze. Einfach, wenn ich durch die Stadt fahre, auf dem Weg mit dem Fahrrad. Mit den Gesprächen in der Familie, im Freundeskreis, dass man nicht nachlässt, immer wieder freundlich zu sagen, ja, aber ich habe eine andere Meinung. Ich lege Wert auf eine vielfältige und offene Gesellschaft. Bis hin natürlich zu institutionellen Arbeiten, sei es die Theaterpädagogik, die Museumspädagogik, die unglaublich wichtig ist und natürlich leider auch von vielen Fördermitteln abhängig ist.
Ja, wie ist die politische Stimmung, die Situation in Eisenach? AfD und die Heimat, vormals NPD, die sitzen im Stadtrat. In einigen Stadtteilen waren über 60% für die AfD. Hat sich da jetzt was geändert, dadurch, dass die AfD als gesichert rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wurde? Also glauben Sie, dass auch die Menschen jetzt anders auf die Partei reagieren?
Ja, hat sich schon geändert. Ich spüre das tatsächlich jeden Tag. Zum Beispiel hatte ich gestern eine Führung durch eine Sonderausstellung im Lutherhaus. Die beschäftigt sich mit der Rolle der evangelischen Kirche im Nationalsozialismus. Und ich kann jetzt offen darüber sprechen, wie die Haltung auch der Kirchen, der Gesellschaft und des Verfassungsschutzes zur AfD ist. Es gibt immer weniger Gründe, sich zu entschuldigen sozusagen, ne? Also man hat einfach eine bessere Handhabung. Und das haben mir auch schon LehrerInnen gespiegelt. Menschen, die einfach sagen, wir sind froh, auch im Familienkreis. Man kann das jetzt begründen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Entscheidung. Also Menschen fühlen sich damit sicherer und mutiger.
Mhm. Und vielleicht auch nochmal mit Blick auf Ihre Bildungsarbeit. Sie haben ja schon erwähnt, Sie leisten viel Arbeit, ob in Kunstworkshops, bei Stadtführungen oder anderen Projekten. Ich habe über Sie gelesen, dass Sie aber auch von sich selbst sagen, dass je älter Sie werden, desto mehr sind Sie davon überzeugt, dass vor allem auch Herzensbildung wichtig ist. Was verstehen Sie darunter?
Das ist eigentlich die Quintessenz unserer Kultur, ja, die Bildung des Herzens, Werte, die wir mal vermittelt bekommen haben. In meinem Fall sind es christliche Werte von Barmherzigkeit und Nächstenliebe zum Beispiel. Oder das, was ich gelernt habe im Laufe meines Lebens über Kunst, über Literatur, über Geschichten meiner Familie, dass ich mit dem Herzen meine Bildung weitergebe. Das ist so, wir können kämpfen und kämpfen, aber wir brauchen immer trotzdem auch wieder einen liebenden Blick auf unsere Mitmenschen.
Thürings Kulturszene setzt ein Zeichen für Vielfalt mit ihrer Initiative Gold statt Braun. Ich sprach mit Alexandra Hosemeyer vom Kulturbüro der Rote Faden in Eisenach. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Wir sprachen gerade über Thürings Kulturszene, die ein Zeichen für Vielfalt setzt, und gerne möchte ich noch nachreichen, das Bundesamt für Verfassungsschutz setzt die öffentliche Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung vorläufig aus. Wir möchten sprechen über den Dokumentarfilm Cleaning and Cleansing. Der ist aktuell beim DocFest München zu sehen. Ist auch nominiert für den Victoria Doc Deutsch Wettbewerb. Man sieht einen Kreissaal, einen Park nach dem Marathon, die Raumstation oder auch Körper bei spirituellen Reinigungen. Ja, eigentlich muss alles gereinigt werden. Alles muss sauber gemacht werden. Vor allem durch Reinigungskräfte, durch menschliche Hände. Ein Moscheeteppich wird gereinigt, Männer, die sich waschen, oder auch eine Flurtreppe. Es ist, wenn man so will, eine assoziative Bildreise. Und mit dem Macher des Films spreche ich jetzt, aus Wien zugeschaltet, ist Regisseur Thomas Fürhabter. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo, danke für die Einladung.
Reinigen in Spielfilmlänge, das ist ja tatsächlich so eine Art Bildermeditation. Kein normaler Film, wenn man so will. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, man braucht dafür das richtige Mindset. Wie sind Sie auf das Thema, die Idee gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich aber nie beantworten kann, weil ich nicht weiß, wie die Idee entstanden ist. Die Idee war plötzlich da, und ich habe mich dann eigentlich mit der Idee beschäftigt, mehr als mit der Frage, woher diese Idee eigentlich kommt, weil die Idee selber so spannend war und weil Reinigung und Hygiene eigentlich so ein ganz vielschichtiges Thema ist, was auch irgendwie sehr relevant ist. Wir machen das ja jeden Tag, wir waschen unsere Hände, unsere Wohnung, wir räumen auf, Verkehrsmittel werden gereinigt. Also es gibt eigentlich fast nichts, was nicht gereinigt wird. Aber was vielleicht spannend ist, dass ich die Idee vor der Pandemie gehabt habe, und als ich das dann verschiedenen Leuten erzählt habe, woran ich gerade arbeite, haben mich alle angeschaut und haben sich gefragt, was ist jetzt schon wieder los mit ihm, warum macht er gerade einen Film über Reinigung und Hygiene? Und als die Pandemie dann gekommen ist, waren die Reaktionen ganz anders, weil man dann natürlich das Gefühl gehabt hat, man springt jetzt sozusagen auf einen Zug auf oder so. Auf einmal war das Thema irgendwie so groß. Aber ich habe das Konzept vom Film jetzt nicht verändert eigentlich. Also ich habe das Konzept des Films ist eigentlich mehr oder weniger gleich geblieben.
Das heißt, im Zuge der Pandemie haben dann auch die Produzentinnen angefangen, ihre Goldkoffer zu öffnen. Denn wenn man von dem Vorhaben erzählt, man hat die Idee, einen Film über ja das Reinigen, das Säubern zu machen, dann stelle ich mir das schon erstmal ein bisschen kompliziert vor. Es geht ja um U-Bahnhöfe, um Gemälde, Fleischfabriken, Zoos oder Wälder. Und vor allem diejenigen, die säubern, tun dies ja sehr gewissenhaft, sehr ernst. Die Tätigkeit hat auch was Einsames, für mich zumindest. Welche Wirkung wollten Sie dadurch erzeugen?
Es ist, glaube ich, ein Film, der von sozusagen von seiner Ästhetik her, jetzt mal abgesehen vom Thema, ja eine ganz einfache filmische Dinge berührt. Also einfach sich hineinversenken in diese Prozesse, sich zu identifizieren, gar nicht so sehr mit Personen, sondern mit dem Thema selber, mit den Tätigkeiten, mit den Bildern, mit den Rhythmen, mit den Gesten. Und das ist sozusagen so ein ganz fundamentales filmisches Ding. Also es ist mir darum gegangen, das Thema jetzt nicht, ich habe zwar ein bisschen einen theoretischen Ansatz gehabt, aber im Prozess des Machens habe ich dann schon versucht, irgendwie das sozusagen in eine wirklich filmische Sprache zu übersetzen und habe mich deswegen auch bewusst dazu entschieden, das jetzt nicht zu kommentieren oder keine Interviews zu machen, sondern einfach die Bilder und die Töne selber sprechen zu lassen und selber eine Wirkung zu erzeugen.
Anderen beim Reinigen zu schauen, das ist ja auch im Netz populär. Es gibt sogenannte Cleanfluencer, man schaut Menschen beim Putzen zu, es gibt ASMR-Videos, hat ja auch für viele einen gewissen Reiz. Können Sie das nachvollziehen oder gibt es da eine Parallele auch zu Ihrem Film?
Eigentlich gar nicht, weil ich die gar nicht kenne. Also ich habe die Cleanfluencer habe ich mir nie angesehen. Ich habe einige Leute haben gesagt, dass es das gibt, aber ich habe mir kein einziges Video eigentlich von denen angesehen. Ich meine, dass das Thema Reinigung und Hygiene eine sehr große Anziehungskraft hat und auch eine sehr suggestive Anziehungskraft hat, das ist natürlich klar, weil wir in einer Welt leben, wo alles gereinigt wird und Reinigung ja auch einen sehr hohen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Niemand, der was auf sich hält, kann jetzt irgendwie auch seine eigene Körperhygiene vernachlässigen. Keine Firma kann irgendwie die Firmenräume jetzt irgendwie verdrecken lassen oder so. Also das ist ja nicht nur sozusagen eine medizinische Dimension, sondern ja auch eine gesellschaftliche, und da steckt ja auch immer schon ein Werturteil eigentlich dahinter, weil alles, was wir sozusagen reinigen, dem messen wir einen bestimmten Wert zu, nämlich den Wert, dass es sozusagen erhalten bleiben soll oder wiederhergestellt werden soll, wie es früher war oder wie auch immer. Jedenfalls steckt, glaube ich, in Reinigungen immer schon ein Werturteil drinnen und es ist sozusagen auch ein Mittel, um eine bestimmte Ordnung herzustellen, wo sich dann natürlich die Frage stellt, wie schaut diese Ordnung eigentlich aus? Und das kann man, glaube ich, an Reinigung und Hygiene relativ schön sehen.
Genau, aber da würde mich nochmal der Aspekt unserer Gesellschaft interessieren, denn ich finde, Ihr Film stellt ja auch die Frage, warum diese Arbeit so oft versteckt wird, indem man es halt sieht, die Putzkraft, die zum Beispiel mit dem Staubsauger durch die Büroflure saugt, oder wer etwas von sich hält und es sich leisten kann, der hat vielleicht auch eine Putzkraft, verlässt dann aber meist die Wohnung. Es evoziert ja schon auch so diese Frage nach dem, warum sehen wir diese Menschen eigentlich nie bei Rat? Arbeit, oder?
Genau, das ist ein interessanter Aspekt. Ich meine, die meisten Reinigungsarbeiten, was jetzt Gebäude und so betrifft, werden ja meistens in einer Zeit gemacht, bevor die Main Action losgeht. Also entweder davor oder danach, auch in Bildungseinrichtungen, in der Schule ist eine Szene auch in dem Film. Auch bei Verkehrsmitteln, also U-Bahnen, werden natürlich auch gereinigt. Ich habe im Zuge meiner Recherche bin ich drauf gekommen, dass es in skandinavischen Ländern zum Beispiel Bemühungen gibt, dass man die Reinigungskräfte mehr einbaut in den alltäglichen Prozess, dass Reinigungskräfte auch dann arbeiten, wenn die anderen sozusagen auch arbeiten, dass die sichtbarer werden. Aber das ist sozusagen ein spannend daran ist, dass obwohl Reinigung und Hygiene so eine gesellschaftliche Relevanz hat, es würde ja alles zusammenbrechen, wenn wir nicht ständig und alles reinigen würden. Also es würde nichts funktionieren, wir würden uns anstecken, wir würden krank werden, die Verkehrsmittel würden nicht funktionieren, die Bildungseinrichtungen nicht. Zugleich ist es aber ein Thema, das eher an den Rand gedrängt wird, wie man sieht, dass das wenig sichtbar ist. Ja, das ist einfach so ein Widerspruch, der im Thema, glaube ich, liegt. Mit der Pandemie ist es ein bisschen aufgekommen, es ist ein bisschen mehr ins Bewusstsein, es ist aber auch relativ schnell wieder vergessen worden. Und Reinigungskräfte werden ja in der Regel, sind jetzt auch in der gesellschaftlichen Hierarchie, was die Berufe betrifft, jetzt nicht wahnsinnig hoch angesehen, kriegen auch jetzt auch nicht sehr viel bezahlt und so. Also da sieht man schon irgendwie diese Wertigkeit, die da drinnen liegt, obwohl es eigentlich ein Kernthema unserer Gesellschaft ist. Das ist einfach ein Widerspruch, der interessant ist. Also es macht sozusagen die Komplexität des Themas aus, die mich auch in dem Film interessiert hat.
Ja. Und was Ihr Film auch thematisiert, ist auch mit Blick auf den heutigen Tag, das Gedenken an das Ende der NS-Herrschaft, die ethnische Säuberung. Wie stellen Sie dies dar und vor allem auch warum?
Dieser ganze Reinigungshygienekomplex hat meiner Meinung nach zwei ethische Pole. Das eine ist sozusagen das lebenserhaltend, wenn man, wie man zum Beispiel in der Pandemie gesehen hat, sozusagen also Menschenleben retten. Auf der anderen Seite, auf der negativen Seite sozusagen von diesem Komplex ist, kann Hygiene und Säuberungen auch einen extrem lebenszerstörend sein, wie man an ethnischen Säuberungen oder Rassenhygiene sieht. Also diese ganze Ambivalenz zeigt sich sozusagen auch auf einer ethischen Skala. Im Film wird das so dargestellt, also es gibt sozusagen einen Block aus unterschiedlichen Szenen, gibt es eine Reinigung von Militärfahrzeugen, das dann übergeht in zwei Szenen.
Oh, da ist uns unser Gesprächspartner, glaube ich, gerade aus der Leitung gefallen. Dann binde ich es mal ab. Der Dokumentarfilm Cleaning and Cleansing ist ein assoziatives Bilderlebnis und das erste Screening, das findet morgen statt. Über docfest-münchen.de bekommen Sie alle Infos. Ich sprach mit dem Regisseur des Films, Thomas Fürhabter. Die Website 4chan gilt als Geburtsort der ersten Internet-Memes und ist zugleich auch der Abgrund des Internets. Verschwörungstheorien, rechtsextreme Inhalte und Frauenhass, alles Furchtbare ist dort zu finden und gilt als die Klärgrube des Internets. Für mehrere Wochen sah es so aus, als hätte ein Hackerangriff aus den eigenen Reihen das anonyme Forum beendet, aber wie eine Kakerlake hat sich diese Website auch wieder online geschaltet. Passt zur Seite, die das Internet und später auch eine ganze Gesellschaft geprägt hat. Hagen Terschüren war früher selbst auch oft auf 4chan unterwegs und hat sich daran erinnert, wie es nicht nur das Netz, sondern auch die moderne Welt geprägt hat.
Meine Geschichte mit 4chan begann wie die der meisten anderen. Es war Mitte, Ende der Nullerjahre, ich war Teenager und das Internet mitten in seiner Entwicklung weg vom Wilden Westen, wo alles ging, hin zu App-Store-Moderation und großen Social-Media-Plattformen, die Werbekunden glücklich halten müssen. Die witzigsten Memes und Posts, die auf Facebook und Twitter geteilt wurden, waren von anderen Seiten geklaut und dazu gehörte damals auch 4chan. Neben den krude gezeichneten Trollfaces, die heute niemand mehr kennt, wurde dort auch das Rickrolling erfunden, das bis heute Menschen fluchen lässt, wenn sie darauf reinfallen. Das waren die positiven Beispiele. Doch 4chan war immer perfekt darin, die Grenzen auszuloten und sie zu überschreiten. Denn der ganze Reiz der Seite war, die verbotenen Dinge zu sehen und über Sachen zu lachen, über die man nicht lachen darf. Eben genau das, was gelangweilte Teenager anzieht. Genau diese Gratwanderung, viel mehr als der Erfolg spezifischer Memes, ist das große Geheimnis von 4chan. Es hat geprägt, wie Menschen reden. Erst online und jetzt sogar im Weißen Haus.
You have this space, this subcultural space.
Es gibt diesen subkulturellen Raum, der eine enorme Menge an Memes und rhetorischen Stilen und diese Art, sich edgy durch die Welt zu bewegen, erschaffen hat.
Erklärt Whitney Phillips, die an der University of Oregon lehrt und mehrere Bücher darüber geschrieben hat, wie 4chan und ähnliche Seiten unseren Alltag beeinflusst haben. 4chans Modus operandi ist derselbe, den wir heute von Comedians sehen, die wegen rechten oder menschenverachtenden Witzen Shitstorms kassieren. Ist doch nur Spaß, das wird man doch noch sagen dürfen. Die Logik hat damals auch bei mir gezogen, bis ich gemerkt habe, meine Freunde haben aufgehört zu lachen. Stattdessen wurden die frauenfeindlichen Witze Teil ihrer normalen Rhetorik auf dem Schulhof. Die harmlosen Späße waren nur der erste Schritt. Und ich habe das erlebt, was wir heute, beschleunigt durch die Algorithmen der Plattform, als Radikalisierungsspirale bezeichnen.
Ich denke, was in der politischen Kommunikation unterschätzt wird, ist, dass Menschen gleichzeitig Witze machen und ernst sein können. Wenn jemand etwas Schreckliches gesagt und dann dafür Ärger bekommen hat, konnte man sagen, warum bist du so überempfindlich? Ich habe nur einen Scherz gemacht. Und Donald Trump ist im Laufe der Jahre ein Experte darin geworden.
Einer der ersten großen Tests von 4chan war seine Rolle in Gamergate, eine Belästigungskampagne gegen Frauen, die sich als Kritik an Videospieljournalismus getarnt hat. Später war 4chan dafür verantwortlich, Pepe the Frog als Symbol der US-Alt-Right-Bewegung zu etablieren. Pepe the Frog ist ein schlecht gezeichneter Comicfrosch, der nie in einem politischen Kontext erschienen ist und dessen Schöpfer sich sogar von der Aneignung durch die Neurechten distanziert hat. Nichts daran ergibt für Uninitiierte einen Sinn und genau das macht diese Form der Kommunikation so stark. Denn die wahre Macht eines Memes, das hat 4chan erkannt, liegt darin, dass es alles und nichts bedeuten kann.
One of the things about a meme is that it in
eines der Merkmale eines Memes ist, dass es oft visuell ist, aber auch eine Stimmung einfängt oder bei Menschen ankommt, weil es eine emotionale Verbindung herstellt. Ein Meme ist kein sorgfältig durchdachtes Argument. Und das bedeutet, dass es in viele Richtungen gehen kann und sozusagen viele Wunden kratzen kann. Dass es den Menschen hilft, etwas zu kommunizieren, ohne sich hinsetzen und ein langweiliges Argument vorbringen zu müssen.
Ich habe letztens ein Profil von einem der Freunde gesehen, die ich damals an 4chan verloren habe. Einer seiner letzten Posts, diebische Freude darüber, wie Elon Musk mit seinem Hitlergruß durchgekommen ist. Nun hatten wir 2 Wochen ohne 4chan, weil eine interne Streiterei über Politik zu einem Hack geführt hat. Währenddessen wurden viele Texte veröffentlicht, die sich mit der Geschichte der Seite beschäftigt haben, als wäre ihre Zeit vorbei. Doch selbst wenn sie offline geblieben wäre, was nicht passiert ist, 4chan ist zäh wie eine Kakerlake und es ist längst überall.
Hagen Teschün über die unberechenbare Website 4chan, die sich selbst gehackt hat und was das für die Netzkultur heißt. Was führt dazu, dass die Welt untergeht im Kontext von Computerspielen? In der Popkultur sind das ja oft reiche Bösewichte, allmächtige Schurken mit Superkräften oder machtgierige Aliens. Im neuen Spiel Claire Obscure Expedition 33 ist es, wer hätte es gedacht, eine Malerin. Eine Malerin, die eine Zahl auf einen Felsen malt. Warum das zum Weltuntergang führt und ob das ein gutes Spiel ergibt, hat sich Markus Richter für uns angeschaut.
Es wird 100 Jahre gedauert haben, bis die Welt untergegangen sein wird. Alles begann damit, dass eine riesige Malerin eine 100 auf einen Felsen malte und alle, die 100 Jahre und älter waren, starben. Ein Jahr später malte sie eine 99 und alle über 99-Jährigen starben. Und so ging es Jahr für Jahr immer weiter bis zum Anfang der Geschichte des Spiels und die beginnt, als die riesige Malerin aus der 34 eine 33 macht.
I'm fine. I've lived 33 good years. Look around. We've had our whole lives to prepare.
Den sicheren Tod vor Augen, das ist in dieser Welt nicht für alle ein Albtraum. Man habe ja das ganze Leben gehabt, sich vorzubereiten, heißt es hier vorsichtig optimistisch. Diese Ambivalenz zwischen großem Grauen und einer fast schon naiven Lebensfreude zieht sich durchs ganze Spiel. Es ist dazu passend also kein Horror-Schlachtfest, sondern ein traurig, respektvoll feierliches Abschiednehmen, an dem am Ende die Todgeweihten in einem Wind aus Asche und roten Blütenblättern vergehen.
Some of you are leaving to change the world, others to find meaning in our all too short lives.
Aber nicht alle wollen sich zufrieden geben. Und deswegen gibt es jedes Jahr eine Expedition, vor allem aus Menschen, deren letztes Lebensjahr angebrochen ist, um die riesige Malerin zur Strecke zu bringen.
Let the stones of her monolith crumble.
Dieser schwere Anfang, der uns als Spielende unvorbereitet in eine düstere Welt wirft, ist fast, aber nur fast, übertrieben dramatisch und damit eigentlich anders als der Rest des Spiels, aber trotzdem sehr wichtig, weil er den Charakteren und ihren Kämpfen mit der Welt und sich selbst Glaubwürdigkeit und Tiefe gibt.
We need to get to the Paintress.
Was nach dem schweren Anfang beginnt, ist eine je nach Spielstil 30- bis 60-stündige Reise, die man eigentlich nicht anders als einen wilden Ritt beschreiben kann. Es gibt natürlich viele Kämpfe gegen surreale Monster. Nur eine kleine Auswahl. Aggressive, seltsam, geometrisch anmutende Wesen. Fiese Pantomime-Figuren. Gestaltgewordene organische Albträume, die einen mit ihren Blütenköpfen verschlucken.
Gestop, wait.
Diese Kämpfe finden auf einer großen Weltkarte statt oder in einzelnen Leveln, die man durch die Weltkarte betreten und erforschen kann. Zu finden gibt es aber nicht nur diese Feinde, sondern auch freundlicher gesonnene, aber ebenso surreale Gestalten und die Tagebücher vergangener Expeditionen, die von ihrem Scheitern berichten, mal ernst, mal albern, wie hier, als es ein Missverständnis darüber gibt, welche Pilze essbar sind und welche nicht.
Damn it all, I should never have trusted a giant talking marshmallow. Great, and now I'm losing consciousness.
Anfangs wirken diese Kämpfe, Gespräche und Funde wie kontextlose Traumsplitter, aber je mehr man lernt und je mehr man erfährt, desto mehr nähert man sich dem Kern der Geschichte und dem Geheimnis der Malerin. Das könnte eine durch und durch spannende, fesselnde Reise sein, wenn es dann nicht die eine Sache gäbe, die nicht allen gefallen dürfte. Das Kampfsystem.
Fuck, it's big.
Drei Charaktere treten eigentlich rundenbasiert gegen bis zu drei Gegner an. Rundenbasiert heißt, man wählt als Spieler aus, welche Aktionen oder Fertigkeiten die Spielfiguren ausführen und dann sind die computergesteuerten Gegner dran. Das könnte so einfach und entspannt sein, aber es gibt eine Echtzeitkomponente. Sowohl um die eigenen Angriffe maximal effektiv zu machen, als auch um die gegnerischen Angriffe abzuwehren, müssen in sehr engen Zeitfenstern verschiedene Knöpfe in einem Reaktionstest gedrückt werden. Und wer da scheitert, kommt nicht weit.
Too slow, old man.
Hier scheiden sich die Geister. In die, die dazu in der Lage sind und das als spannende Herausforderung empfinden, und in die, die das eben nicht können. Glücklicherweise lässt sich aber der Schwierigkeitsgrad durch verschiedene Einstellungen so weit verringern, dass diese Komponente nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ein bisschen Frustration kann trotzdem übrig bleiben.
A lone outpost of humanity nestled amongst the corals. A sailor lost at sea.
A resident cynic is now a poet.
Dass man trotzdem dranbleibt, ist auch den fantastisch gesprochenen Dialogen zu verdanken. Hier zum Beispiel Charlie Cox, der aus der gleichnamigen Serie als Daredevil bekannt wurde, und Jennifer English, die man als Stimme von Shadowheart aus dem Spiel Baldur's Gate 3 kennt.
Nice.
Glaubwürdig dargestellte und geschriebene Charaktere, eine fesselnd surreale Welt voller Geheimnisse und eine epische Geschichte, deren Geheimnis man unbedingt ergründen will. Claire Obscura Expedition 33 ist nicht nur ein großartiges Spiel, sondern zeigt als Überraschungshit aus französischer Produktion, dass Blockbuster-Spiele auch aus Europa kommen können.
Ja, und falls Sie sich von der Begeisterung von Markus Richter anstecken lassen wollen, Claire Obscura Expedition 33 ist für PlayStation 5, Xbox und Windows PC erschienen, kostet zwischen 50 und 60 Euro und ist auch im Game Pass Abo enthalten. Immer wieder gedenken, erinnern wir heute am 8. Mai anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkrieges. Sie hören über den Tag in unserem Programm historische Originaltöne damals, die im Radio liefen. Und jetzt geht es um die BBC aus Lüneburg in Niedersachsen, die die Bevölkerung über das Ende des Krieges informiert.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.
Die bedingungslose Kapitulation.
The forces of Germany have surrendered.
What a difference a day makes.
8. Mai 1945. Im Laufe des Tages
berichtet die BBC aus Lüneburg in Niedersachsen, wo die Bevölkerung über das Ende des Krieges informiert wird.
Hallo BBC.
Hallo BBC.
This is V-Day in Germany.
Es ist V-Day in Deutschland.
It's 4 o'clock.
Es ist 4 Uhr nachmittags und gleich werden die Offiziere der alliierten Militärregierung in Begleitung des Landrats, des Bürgermeisters und anderer deutscher Beamter auf den Balkon treten und sich vor das Mikrofon stellen.
An die Einwohner von Lüneburg. Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert. Die Bedingungen sind wie folgt. 1. Wir, die Unterzeichneten, kapitulieren hiermit dem Oberbefehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem russischen Oberkommando mit allen unseren Streitkräften zu Land, zur See und in der Luft.
The Germans stand, listen.
Die Deutschen stehen da und hören schweigend zu.
Not a comment.
Kein Kommentar, keine Bewegung in der Menge. Wir waren hier in britischen Uniformen und können uns einen anderen V-Day vorstellen. In Großbritannien, den Jubel, die Fahnen. Hier auf dem Marktplatz von Lüneburg sehen wir die andere Seite des Bildes.
Und heute Abend in den Zeitfragen gibt es dann den, ja, wenn man so möchte, Director's Cut dazu. Ein ausführliches Feature mit Archivtönen und Auszügen anlässlich des 80. Jahrestags in unseren Zeitfragen um 19:05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.